Was erfüllt oder was füllt dein Herz? Das ist das Thema heute und dieses Witz ist mir die Woche begleitet und ich wollte das einfach mit euch mitteilen, weil es ist, ja, wie ihr gesehen habt, ist sehr lebendig. Genau. Unser Herz ist Gott so wichtig und ich habe mir ein bisschen recherchiert und geguckt, wie wichtig ist es Gott wirklich. Und ich habe in Bibellexikon geschaut und in sein Wort erwähnt er mehr als 750 Male das Wort Herz. Im Alten Testament, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, ist es Gott sehr, sehr, sehr wichtig, weil es so oft genannt worden ist. Und wenn man das dann durchrechnet, durchschnittlich ist das mehr als 11 Mal pro Bibelbücher. Das ist schon sehr, sehr viel. Und deswegen denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass wir verstehen, warum es auch Gott wichtig ist. Genau, und ich glaube, viele von uns, mich daran auch eingeschlossen, glauben, dass alles mit unserem Herz in Ordnung ist, dass alles so, okay, ja, es ist gut, Josh hat es schon erwähnt und jetzt kann ich mich so ein bisschen zurücklehnen, mich ausklingen lassen, weil ja alles bei mir in Ordnung ist, alles bei mir ist bei mir gut. Aber die meisten unserer Probleme haben ihr Ursprung in unserem Herzen. Und ich glaube, das verstehen wir nicht so. Das sehen wir nicht so, dass viele Dinge, die wir tun, die wir auch in unser Leben machen, haben ihr Ursprung und finden ihr Ursprung in unserem Herzen. Genau, und es geht nicht darum heute Morgen, dass wir eine oberflächliche Operation durchführen werden, wo ihr diese Dinge, die ihr tut, die Gott nicht gefallen oder die Dinge, die ihr tut, die schlecht sind, dass ihr sie angehen, sondern dass wir die Ursprünge dieser Probleme auch angehen, dass wir quasi eine Wurzelbehandlung machen und keine oberflächliche Operation. Aber bevor wir weitergehen, finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, was ist der biblische Verständnis von Herz? Weil wir reden nicht hier von einem Organ, der Blut in unser Körper fließen lässt und pumpt, sondern wir reden von unserem innersten Sein. Das, was uns ausmacht. Wir reden von quasi ein Triebwerk, die unser ganzer Verstand, die unsere ganze Seele und Geistes und Leibes prägt und auch leitet. Von seiner Funktion ist unser ganzes Leben abhängig. Und deswegen redet Gott so viel darüber, weil es so eine wichtige Funktion hat. So, das erste Punkt heute Morgen ist, dein Herz wird angegriffen. Und warum ist es so leicht angreifbar? Ich finde es wichtig zu erkennen, dass dieses Triebwerk der Ziel und der Mission Statement von der Teufel ist, es zu zerstören. Er hat die Aufgabe selber auferlegt und selber ausgedacht, uns zu stehlen, von uns zu stehlen, zu töten und uns zu berauben. Und er hat gedacht, okay, wie kann ich das am einfachsten machen? Unsere Herzen sind so umkämpft, weil er weiß ganz genau, dass wenn er es schafft, da in diese Schwachstelle hineinzugreifen und es zu vergiften, dann wird es Auswirkungen in unser ganzes Sein, in unser ganzes Leben haben. Es wird uns, wir werden daraus lebensraubende Taten, lebensraubende Personen sein, statt lebengebende Personen, wenn wir es zulassen, dass er uns unsere Herzen vergiftet. Und deswegen spricht der König Salomo über die Wichtigkeit unserer Aufgabe. Und das ist nämlich in Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Und in einer anderen Übersetzung steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hier Salomo wusste, wenn irgendwas in unser Leben angegriffen wird, dann ist es das. Weil dieses Triebwerk kontrolliert alles anderes. Weil alles anderes kommt von das innerste Sein, von unserem Herz heraus. Das ist, wo eigentlich alles Leben daraus fließen soll. Aber wenn er es schafft, es zu vergiften, dann wird das nämlich nicht so sein. Und es ist total gefährlich, wenn wir es zulassen, dass unser Herz vergiftet oder unbehütet auch bleibt. Und ich habe ein Bild mitgebracht von einem Film und vielleicht kennt die eine oder andere das. Das ist das Todesstern von originaler Star Wars. Und dieses Bild ist mir auch vor Augen gekommen, weil nämlich dieses Schiff hat quasi die Kraft und Aufgabe gehabt, ganze Planeten zu zerstören. Und die Bösen haben das auch benutzt und haben die Kraft bewiesen, indem sie einen ganzen Planet auch zerstört hatten, diese Firmen. Und es war auch nur mit einem Schuss, es war ganz leicht. Und die Guten haben das erkannt, dass dieses Schiff so viel Kraft und Macht hat, dass sie es auch angehen muss. Und sie hat gemerkt, es hat ein Schwachstelle. Ein Schiff mit so viel Kraft hat auch ein Schwachstelle. Und das ist nämlich eine Sache, was sie dann auch angegangen sind. Sie sind dann dazu geflogen mit ihren Schiffen und haben mit einem Schuss in die Reaktorkern, das Innerste von diesem Schiff, eine Rakete reingeschossen, und es hat eine Kettenreaktion da ausgelöst, die diese ganze Schiff zerstört hatte. Und das ganze Schiff ist dann explodiert. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir unser Herz auch unbehütet lassen, wenn wir es zulassen, dass irgendwas hineinkommt, dann wird es auch eine Kettenreaktion auslösen, die Auswirkung hat in unser ganzes Leben. Und das weiß auch der Teufel, das weiß er auch, und deswegen geht er auch da an, deswegen greift er unsere Herzen an, weil er weiß, wenn er es da schafft, dann hat es eine Explosion, es macht eine Explosion in uns, was schlechte Auswirkungen für uns in unser Leben hat. Und was ist eine Wahlwaffe? Er hat eine Wahlwaffe oder ein paar Wahlwaffen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir erkennen, was sie sind. Und ich habe von Andy Stanley, ein Pastor aus der USA, der auch viele Bücher geschrieben hat, ein Buch gelesen, wo er über die Enemies of our Hearts spricht. Das ist das Titel der Buch, Feinde des Herzens. Und da erklärt er auch sein Sicht von dieser Sache. Er sagt, es gibt vier Waffen, die Satan nutzt, um unser Herz zu zerstören. Das erste ist Schuld. Und Schuld sagt, ich schulde dir. Ich hab etwas Böses gemacht, dir gegenüber. Und jetzt schulde ich dem oder derjenige etwas. Und ich unternehme alles, damit ich diese Schuld auch wieder gut machen kann. Damit ich das wieder abbezahlen kann. Um dieses Schuldgefühl, die in mein Herz ist, wieder wegzubekommen, das loszuwerden. Und das zweite ist Zorn. Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Und ich werde zornig, wenn ich nicht bekomme, was ich will. Ich denke und handle, als ob etwas von mir weggenommen worden war. Und jetzt schuldet derjenige mir etwas. Und das dritte ist Gier. Und Gier sagt, ich schulde mir. Gier ist einfach zu verbergen, aber leicht in beziehungsweise auch an andere auch zu erkennen. Und gierig sein ist auch keine finanzielle Sache. Es ist eine Herzenssache. Und Eifersucht ist das vierte. Eifersucht sagt, Gott schuldet mir etwas. Neid ist eine Sache, die in jeden Ort und in jeder Beziehung unseres Lebens sehr, sehr gefährlich ist. Es bedeutet, dass du eigentlich enttäuscht bist von das, was Gott dir gegeben hat. Es zeigt, dass du auch unzufrieden bist, dass andere Menschen etwas haben von Gott, die du nicht hast. Oder dass du gerne was anderes hättest, so das, was du in jemand anderes sehen, das würdest du gerne haben. Oder dass es dir auch zusteht. Und wir fallen auch total einfach in diese Falle hinein. In Matthäus 5, 28 steht, ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen begehrlich anzieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wir müssen gar nicht die Sachen wirklich ausüben, um sie Platz in unsere Herzen zu lassen. Wir müssen es auch nur denken und dann nehmen sie auch schon zu Hause, sie nehmen schon Räume in unsere Herzen. Und wenn wir diese Dinge in unsere Herzen auch beherrschen lassen, wenn wir es zulassen, dass sie auch in unser Herzen bleiben und wir nicht angehen, dann werden sie in Kraft und auch im Einfluss auch wachsen. Und nicht nur das, die Auswirkungen, die sie haben, werden auch genauso wachsen. Und wir müssen sie an die Wurzeln packen. Wie gesagt, wir wollen nicht irgendwie die Oberfläche angehen, sondern das, was wirklich tief in uns ist, das wollen wir angehen und das wollen wir verändern. Und was mir am häufigsten passiert, ist dieses Schuldgefühl, so dieses Erste. das kommt in mein Herz und so, wenn ich etwas tue, wo ich einen Fehler mache, wo ich jemanden verletze oder so, wo ich weiß, hey Gott, es gefällt Gott nicht, und dann kommt der Feind und sagt, ja, das war eigentlich Katastrophe, was du gemacht hast, du hast diese Person verletzt, du hast das und das gemacht und es war gar nicht gut. Das war voll schlimm. Das gefällt Gott nicht. Und bisher ist das auch alles richtig. So, wenn ich Fehler mache, das gefällt Gott nicht. Wenn ich irgendwas tue, was nicht im Linie von seinem Plan oder seinem Wille ist, dann gefällt es Gott wirklich nicht. Aber dann kommt er mit die Lüge, dass ich muss jetzt was bringen, so eine Leistung bringen, damit ich was zurückgeben kann, damit ich das irgendwie ausgleichen kann, damit diese Schuldgefühl, die ich habe Gott gegenüber, so ich schulde Gott jetzt, weil ich einen Fehler gemacht habe, dass ich das auch loswerden kann. Aber nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt als das Denken. Gott wünscht sich, dass wir auch unsere Fehler bekennen und dass wir von sie wegkehren. Das wünscht er sich. Aber er wünscht sich nicht, dass wir irgendwie eine Doppelleistung bringen, um irgendetwas zurückzugeben, auszugleichen oder so. Er will, dass wir ja mit einem Herz der Vergebung und aus einer Sicht der Erneuerung auf ihm zukommt und nicht aus Leistung heraus. Und wir müssen auch eine Strategie entwickeln, hey, wie kann ich mein Herz wirklich bewahren? Wenn das Gottes Ziel ist, dass wir unser Herz hüten, dann müssen wir es auch tun. Und ein wichtiger Punkt ist auch, auf jeden Fall müssen wir an Gott dranbleiben. Das ist, glaube ich, 1a. Das ist das Allerwichtigste. Wir müssen immer wieder in Verbindung mit Gott bleiben. Er hat unser Herz gemacht. Er hat das Innerste von jedem von uns gemacht. Nur er kann es wiederherstellen, wenn irgendwas nicht stimmt. Und wir müssen in dieser Verbindung bleiben. Wir können diese Verbindung nicht oder diese Erneuerung von jemand anderes bekommen. Nicht von einem Partner oder irgend anderes. Nur von Jesus. Und außerdem mahnt der Bibel auch von falschen Wegen. Wir müssen erkennen, hey, manche Sachen sind uns gefährlich. Für einen Alkoholiker, er sollte nicht im Bar gehen. Das macht keinen Sinn. Wir sollten von Wegen uns drehen und wegkehren von Wegen, die uns in die falschen Wegen hineinleitet. Und du weißt, welche Wegen für dich gefährlich sind. Und du sollst dich einfach von diesen Wegen auch fernhalten. Wir sollen ihm auch keinen Raum oder Platz geben, um in uns zu wachsen. Und unser Herz zu behüten kann auch bedeuten, dass wir es auch jemand anderes anvertrauen. So das, was in uns ist, das, was in uns losgeht. Wir können das auch mit unserer Frau oder Mann oder mit einer Zweierschaft oder in Seelsorge, oder wir können das auch in einer Kleingruppe machen, wo wir es jemand anderes einfach anvertrauen. Wie geht es uns wirklich? Wie geht es mir in mein innerstes Sein? Und wir vertrauen das dann jemand anderes an, und dadurch können wir auch einen Schutz aufbauen für unser Herz. Und wir haben sehr, sehr viel über Kleingruppen letzte Woche gehört, und ich werde euch einfach empfehlen, wenn ihr keine Gruppe habt, wo ihr eure Herz auch offenbaren könnt und wo ihr auch Leben teilen könnt und füreinander da sein könnt, dann werde ich es euch auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, weil das ist eine richtig, richtig, richtig gute Form, unser Herz zu hüten. Und das zweite Punkt ist, prüfe dein Herz. In Sprüche 27, 19 steht, so wie sich ein Gesicht im Wasser spiegelt, spiegelt das Herz den Menschen. Ein sehr großes Problem heute in unserer Gesellschaft ist unser Selbstbild. Es ist sehr, sehr wichtig, wie wir uns darstellen. Und wir wollen uns gut darstellen. Ich nenne das unser Scheinbild, weil wir auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir irgendwie perfekt aussehen. Dass es so vorkommt, als ob alles picobello tiptop ist in unserem Leben, und wir lassen auch niemand wirklich an uns dran. Die Sache ist aber die, und wir sehen das überall im Wort Gottes, ist, dass Gott unser Herz kennt. Wir können das von ihm nicht verstecken. Von anderen können wir das, aber von Gott nicht. Und in 1. Samuel 16, Vers 7 steht, doch der Herr sprach zu Samuel, lass dich nicht von seiner Äußeren oder seiner Größe blenden. Ich habe ihn nicht erwählt. Der Herr entscheidet nicht nach dem Maßstaben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht, doch der Herr sieht ins Herz. Unsere Motiven und Taten stimmen nicht überein mit der Herzenshaltung, die Gott sich wünscht und erwartet. Gott sucht niemanden, die einfach ein Checklist von Taten abhakt, ohne der richtige Herz dahinter zu haben. Und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen provokativ, aber Gott interessiert sich mehr für unsere Motiven oder die Motiven hinter unserer Taten als die Taten an sich. Das Warum wir was tun, ist ihm viel wichtiger als das Was. Deswegen hat Jesus immer wieder mit den Pharisäern zu kämpfen gehabt. Theoretisch haben sie vieles richtig gemacht, aber ihr Herz steckte nicht dahinter. Das Was, was sie getan hat, war schon richtig, aber die Warum war sehr weit davon entfernt. Schauen wir einfach unsere jetzige Sprachgebrauch an. Vielleicht hat man dir beigebracht, keine Schimpfworte zu benutzen, auch immer lieb und nett mit Menschen zu reden, so ruhig und gelassen, so ein bisschen so wie ich. So, vielleicht ist das so. Und das ist wirklich schön und gut. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir auf unsere Sprache auch achten, dass das auch unserem Mund rauskommt. Da sollten wir auf jeden Fall darauf achten. Wir sollten auch nicht kein Schimpfwort nutzen. Da bin ich auf jeden Fall auch hier bei euch. Das ist nicht gut, aber nur von dieser, was man mich beigebracht hat, heraus, heißt nicht, dass das, was ich tue, Gott gefällt. Heißt nicht, dass das Warum dahinter steht. Gott hat mit Sicherheit Stolz auf die Menschen, die hier Schwierigkeit haben, die sich daran arbeiten, die ihre Bestes gibt, um so Sachen jetzt weniger zu machen. So Menschen, die sich sehr schnell ärgern und Menschen, die sehr laut werden und Menschen, die auch Schimpfworte nutzen, aber sie sagen, hey, Gott, das will ich nicht mehr. Das will ich wirklich nicht mehr. Und manchmal klappt das nicht. Aber das Wollen und das Warum ist richtig. Ich will das machen, weil es Gott nicht gefällt. Und das ist viel wichtiger, als nur irgendwas zu machen, weil es uns beigebracht worden war. Oder wenn du Tag ein und Tag aus dein Bibel liest, aus einer religiösen Verpflichtung heraus und nicht, weil du Gott näher kennenlernen willst oder Interesse an Gott und sein Wort hast, dann bringt das dir viel weniger, als wenn du zweimal oder dreimal oder viermal der Woche dein Bibel liest, aber du gehst voll rein, weil du voll Bock hast, Gott zu begegnen, weil du richtig Sehnsucht nach sein Wort und nach ihm hast. Und hiermit will ich nicht sagen, dass alle gute Gewohnheiten, die ihr habt, dass ihr alles über Bord werfen sollen. Das will ich nicht sagen. Aber was ich euch erzählen oder sagen will, ist, dass die Dinge, die wir tun, wir sollten auf jeden Fall überprüfen, aus welcher Motivation heraus tue ich das. Ich glaube, wir werden so viel von unserer Bibel lesen, wirklich von Gott bekommen, wenn wir aus dieser Herzenseinstellung reingehen, hey Gott, ich will dich sehen, ich will dich begegnen, statt einer, ich muss das machen, weil irgendwie meine Eltern das mir gesagt hat, weil meine Pastor es mir gesagt hat oder sonst jemand anderes. Gottes Wunsch ist, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das heißt, unsere Handeln, das, was wir tun, muss ihm auch ähnlich werden. Das heißt, es ist schon gut, wenn wir keine Schimpfworte nutzen, wenn wir unsere Bibeln lesen und so weiter, wenn wir wirklich Menschen sind, die Gott ähnlich sind. Und wenn wir auch unsere Bestes geben, auch ihm immer ähnlicher zu werden, auch wenn wir daran Schwierigkeiten haben. Letztendlich ist es wirklich eine Sache unserer Charakter. Und man hört immer wieder, die Bibel ist voll von fehlerhaften Menschen, die eine Charakterschulung mit Gott durchgeführt haben, die keine Angst hatten, ihm zu folgen, obwohl sie Fehler hatten. Sie sagten, hey Gott, obwohl ich das, das und das mache, obwohl ich Probleme in meinem Leben habe, will ich das und das und das mit dir machen. Will ich wirklich diesen Weg mit dir gehen, mein Herz dir anvertrauen. Und wir können erst recht einfach der Charakter unseres Herzens auch sehen und erkennen. Und in Lukas 6, Vers 45, das zweite Teil steht da, denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. indem wir es überprüfen, hey, wie ist es mein Leben? Ist es Lebensgeben, Lebensspendende oder Lebensraubende? Kommen Worte der Ermutigung, kommen nette Worte, kommen Dinge, die Menschen auferbauen, aus mir raus oder eher im Gegenteil? Wie gesagt, es ist mit das Herz dahinter, das Warum dahinter, das ist sehr, sehr wichtig. Und Gott sieht das, was du als höchstens Prioritäten in deinem Herzen hast. In Matthäus 6, 21 steht, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Was wir erkennen und auch annehmen müssen, ist Gottes Will oder Gott will diese Stelle haben. Es ist seine Stelle. Es steht ihm zu, diese Stelle in unserem Herzen. Diese erste Priorität, dieser Schatz. Es soll Gottes Stelle auch sein. Und zu viele Sachen sind von uns immer wieder zugelassen an diese Stelle. Wir lassen es immer wieder zu, dass irgendwas unsere Herzens ersten Priorität einnimmt. So, wir sagen, hey, meine Frau, sie ist mir sehr wichtig. Ich liebe meine Frau. Total wichtig. Aber dieser Platz, dieser erste Platz in mein Herz darf sie nicht haben, kann sie nicht haben. Und vielleicht wird das hart für euch, vielleicht ist das irgendwie für euch irgendwie komisch. Aber dieser Platz kann nur Gott füllen. Dieser erste Platz, er hat unser Herz gemacht mit einem Löschlein. Und dieser Löschlein kann nur von ihm erfüllt werden. Und wir können das nicht mit anderen Dingen erfüllen, sonst bleibt es einfach leer. Und wir versuchen dann immer wieder andere Sachen da reinzustellen, aber das wird nie erfüllt, wenn Gott es nicht einnimmt. Und wir entfernen uns immer wieder und immer mehr von Gott und von seiner Ordnung und von seinen Wegen, wenn wir es zulassen, dass andere Dinge an seine Stelle kommen. Ich muss mir oft diese Frage stellen, hey, wie sieht's mit meinen Prioritäten aus? Was hat in mein Herz das höchste Priorität? Was lass ich dazu? Natürlich als Christ, als Pastor wird man immer sagen, Gott hat erste Priorität. Aber ich lasse das einfach im Raum. Stimmt das? Stimmt das wirklich, dass Gott das erste Priorität in dein Herzen hat? Immer, dauerhaft? Stimmt das? Und für mich ist Familie Nummer zwei, weil ich glaube, das ist das erste Aufgabe, die ich als Mann, Ehemann und als Vater habe, ist auf meine Familie zu achten, sie zu hüten, sie auch geistig voranzubringen. Ich glaube, das ist eine gottgegebene Position, die ich nie von trennen wird. Und die Gemeinde, das ist meine dritte Priorität. Das ist mir total, total wichtig. Das ist mir so eine Ehre, dass ich hier sein darf, dass ich hier in die Gemeinde arbeiten darf, dass ich Vollzeit Gott dienen darf und mit euch zusammen voranzugehen. Das ist mir so eine Ehre. Und dann kommen nachher alle andere Dinge. Aber wie oft ist es, dass diese andere Dinge, ob zwei, ob drei oder ob alle andere, diese erste Platz einnehmen? Ich glaube, das kommt viel zu oft. Und wenn wir nur unsere Zeitaufteilung anschauen, dann sehen wir wirklich, wie es mit unseren Prioritäten ist und was ersten Platz in unserem Herzen hat. Und ich muss auch lernen, und ich lerne immer wieder, dass ich Nein sagen muss. Es ist egal, in welchem Bereich, ob es in die Gemeinde ist, mit ehrenamtlichen Sachen oder mit Bereichen, oder ob es mit anderen Aktivitäten ist, oder ob es mit Freunden ist, oder wie auch immer. Ich muss immer wieder lernen, um Nein zu sagen, weil meine Zeiteinteilung muss auch diese Prioritäten widerspiegeln. Und wenn ich immer weg bin, wenn ich immer unterwegs bin und keine Zeit für Gott einräume, dann zeigt es sich, dass er meine erste Priorität nicht hat. Und genauso mit meiner zweite und dritte. Wenn ich immer weg bin und nie Zeit zu Hause habe mit meiner Frau oder Sohn, oder wenn ich keine Zeit hier für die Gemeinde habe, wo ich nie hier bin, oder keine Zeit für euch habe zum Gespräch oder so, dann zeigt es einfach, dass es keine Priorität in meinem Leben hat. Oder vielleicht sagst du, oder du bist hier und du sagst, okay, meine Zeit stimmt alles. Wirklich, das stimmt bei mir. Da habe ich kein Problem. Aber wie sieht's mit deinen Finanzen aus? Widerspiegeln deine Finanzen auch deine Prioritäten? Ich glaube, das sind etliche hier, die mehr im Jahr investieren in schönen Urlaub und so andere so Luxussachen als in die Gemeinde, als in die Kirche. Und ich will keine hier ein schlechtes Gewissen geben. Und ich glaube, das sind etliche hier, die so viel in diese Gemeinde investieren, auch von Finanzen her, wo ich sage, danke, vielen, vielen Dank. Aber ich glaube wirklich, dass unsere Finanzen zeigen auch so viel von unserer Herzeneinstellung, von was uns wichtig ist. Und ich habe nichts gegen Urlaub oder nichts gegen irgendwelche Luxussachen, aber ich glaube wirklich, es sollte auch unsere Prioritäten auch widerspiegeln. Es sollte auch die Maßstab Gottes in unser Alltag auch widerspiegeln. Und es geht auch nicht unbedingt nur um Geld, sondern um das Herz dahinter. Du kannst auch viel Geld spenden, viel Geld geben, ob hier, ob in irgendwelche andere Vereine oder ob es in irgendwelche Missionswerken sind. Aber es geht auch viel, viel, viel mehr um das Warum. Hey, warum gebe ich das Geld? Gebe ich das Geld, weil ich von einem Pastor oder von jemand anderem irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen habe? Oder gebe ich das Geld, weil mein Herz dahinter steht? Weil ich will sein Reich zusammen mit ihm bauen. Ich will Kirche bauen. Ich will, dass Menschen Gott kennenlernen. Und das ist ihm wichtig. Und in Hebräer 4, 12 bis 13 steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und dringt durch unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Wie gesagt, es hat nichts mit einer religiösen Haltung zu tun, sondern mit unserem Herz. Gott sieht das, Gott sieht alles, nichts ist von Gott verborgen. Du kannst nichts von ihm verborgen haben. Ist aber wichtig für dein Herz und alles, was da rausfließt. Weil da, von alles, was von deinem Herz rausfließt, musst du vor Gott Rechenschaft abgeben. Gott sieht, was in unserer Herzen ist, was in unserer tiefsten Innersten ist. Er sieht das und er will es mit seiner Fülle voll machen. Und das dritte Punkt ist, es lohnt sich. Es lohnt sich, von Gott und von seiner Fülle erfüllt zu werden. Ein erfülltes Herz von ihm zu haben. Und wir sprechen oft in die Gemeinde über ein erfülltes Leben für dich und unsere Stadt. Das ist unsere Vision. Und es fängt wirklich bei dir, in deinem Herzen, in deinem Innersten an. Auch bei mir. Wenn ich nicht erfüllt bin, dann kann ich das niemand anderes weitergeben. Und Gott wird dein Herz überprüfen und auch die entsprechende Belohnung dafür geben. In Jeremia 17, 9 bis 10 steht, nichts auf dieser Welt ist so hinterhaltig und so verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nur ich, der Herr, kann es. Ich prüfe jeden Menschen bis in sein tiefsten Innerste hinein. Ich würde jedem geben, was er für seine Taten verdient. Es lohnt sich, denn Gott beschenkt uns gemessen an unserem innersten Sein bzw. Herzen. Er gibt uns eine Belohnung für das, was wir tun, wenn wir das mit der richtigen Herzeneinstellung tun. Und die Bibel spricht auch von einer anderen Belohnung, die wir bekommen, wenn wir ein erfülltes Herz haben, ein erfülltes Herz von Gott. Und da steht in Matthäus 5, Vers 8, wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Oder in Jeremia 29, 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, wir werden ihn sehen. Sowohl hier und jetzt, als auch im Himmel. Und davon bin ich überzeugt. Wenn wir wirklich nach Gott und nach seinen Wegen suchen, mit einem Herz, die nach ihm ist, die nach ihm verlangt, dann werden wir ihn auch sehen. Und das will ich. Und ich glaube, ihr wollt das auch. Gott will unsere Herz erfüllen. Aber wir müssen dazu auch eine Entscheidung treffen. In Psalm 19, 15 spricht von einer Entscheidung, die David getroffen hat. Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Wir müssen mit unserem Mund bekennen und durch Gebet dranbleiben, dass Gott der einzige Person ist, die Recht hat, unser Herz zu haben, ein Bewohner unserer Herz zu sein. Und wir müssen ihm bitten, dass er uns unser Herz erfüllt, auch immer wieder. Und wir müssen diese Entscheidung treffen. Hey, dir allein gehört mein Herz. Schuld gehört nicht mein Herz. Zorn, Gier, Eifersucht, sie haben keinen Platz in mein Herz. Und wenn wir uns für diesen Weg entscheiden, wird Gott es tun. Er wird dein Herz mit seinem Geist erfüllen. Und ich weiß das, weil in Johannes 14 steht, wo Jesus spricht von der Ausgießung des Heiligen Geistes, steht in Vers 27, Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Eure Herz wird nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Wenn du von seinem Heiligen Geist erfüllt bist, dann bringt er Frieden in dein Herz hinein. Und von diesem Frieden können wir auch in Philipper 4,7 lesen. Es steht, ein Frieden, der größer ist, als aller menschliche Verstand es je begreifen kann. Und sein Friede wird euer Herzen und euer Gedanken im Glauben in Christus Jesus Christus bewahren. Wir glauben, dass ein gottgefühltes Herz auch nicht nur für uns auch da ist, aber es auch für unsere Stadt, unser Land und unsere Welt. Und deswegen nehmen wir das auch immer wichtig, dass wir so Gebetsanliegen haben, wo wir für unsere Stadt und unser Land beten. Weil das ist unser Auftrag. Wenn Gott sein Leben in unsere Herzen reingießt, dann müssen wir das Leben auch weitergeben. Weil wir wollen nicht, dass es anstaut und abstirbt oder dass es stehen bleibt. Weil ich weiß, wenn Gott was reingießt und ich es rausgebe, dann gießt er immer wieder neu rein. Das bedeutet konkret für dich, sei einfach ein Ermutiger sein, da wo du gehst. Das, was aus deinem Mund rauskommt, sollte Worte der Ermutigung sein, sollten Komplimente sein, sollten Menschen erbauen, sollten auch Gott widerspiegeln. Denn wovon dein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Ich muss auch für euch sagen, ich entscheide mich jeden Tag neu, von Gott erfüllt zu werden. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir diese Entscheidung treffen. Dass wir nicht nur irgendwie von Erfahrungen oder von irgendwelchen Sachen, die vor 10 Jahren uns darauf verlassen, sondern dass wir jeden Tag sagen, hey Gott, erfülle mein Herz. Hey Gott, komm in mein Herz hinein und erfülle das. Ich brauche deine Fülle. Und ich bin mit euch ehrlich, ich kann diese Position als Pastor hier in die Gemeinde nicht machen, ohne seine Fülle. Das geht nicht. Ich kann kein guter Vater sein oder kein guter Ehemann sein, ohne seine Fülle. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir das erkennen. Egal, was unsere Arbeitsstelle ist oder Familie, Status. In alles, was wir tun, in alle Bereichen unseres Lebens, brauchen wir seine Fülle. Wir brauchen es. Und mein Wunsch ist, dass wir eine Kirche werden, die Gottes Fülle täglich zu Hause erlebt. Nicht nur hier am Sonntag, aber dass jeden Einzelnen von uns diese Fülle daheim erlebt. Dass wir Zeit nehmen, dass wir Zeit mit Gott verbringen und von dieser Zeit heraus, dass wir erfüllt auch hingehen, egal wo. Von unserer Arbeitsstelle, in die Stadt hinein. Ich wünsche mir auch, dass wir eine Kirche sind, die so voll seiner Fülle sind, die, wenn wir in die Stadt rausgehen, in Stadt Wiesbaden, dass die Stadt verändert wird. Ich glaube, er kann das machen. Ich glaube wirklich, dass er kann das tun, wenn wir das auch wollen. Es lohnt sich, von Gott erfüllt zu werden. Und von mir aus können wir auch eine Kirche sein, die, wovon Moskitos wegsingen, da ist Kraft, Kraft, weil das ist so wahr. In Gottes Leib, hier in die Gemeinde, in die Gemeinde, in die Kirche, ist so viel Kraft. Es lohnt sich, von Gott erfüllt zu werden. Ich bringe das jetzt so ein bisschen zusammen und ich will euch mit ein paar Gedanken auch mit hineinnehmen, jetzt hier zum Schluss. Aber diese Frage, was führt dein Herz? Ist es Leben oder ist es Tod? Ich will, dass wir alle unsere Augen zumachen für diese letzte paar Minuten, dass es einfach eine Zeit ist zwischen dir und Gott ganz persönlich. Dein Herz ist angegriffen. Das steht außer Frage. Aber wie gehst du damit um? Die beste und einzige Anlaufstelle ist Gott selbst. Er möchte dir freisetzen von deinen Schuldgefühlen, egal welche, egal was. Und ich kann selber nicht in dein Herzen reinschauen, das kann nur Gott. Und du natürlich auch. Und wenn du ehrlich mit dir selber bist, dann weißt du, hey, was steht hinter meinen Taten? Was sind die Motive, die mich treiben, um Dinge zu tun? Was ist meine Herzenhaltung? Und hat Gott die erste Stelle in meinem Leben? Ist er wirklich meine erste Priorität? Ich möchte heute Morgen gerne für diejenigen beten, die sich nach Veränderungen suchen. Die sagen, das wie es jetzt ist in meinem Herz, will ich nicht, dass es so bleibt. Und egal in welchem Bereich, egal was dich angesprochen hat oder was Gott dir zugesprochen hat, wo du erkannt hast, dass du eine Veränderung brauchst und du willst das Veränderung angehen, dann will ich euch einfach bitten, eure Hände einfach kurz zu zeigen und ich werde einfach gerne für euch beten. Wer hier möchte eine Herzensveränderung haben, heb einfach ganz kurz deine Hand. Genau, ich bin auch damit einbezogen. Ja, Gott, ich danke dir für jede Hand, die du hier siehst. Gott, ich danke dir für jeden Mensch hier, die dir mit ganzem Herzen nachfolgen will. Ich danke dir für jeden, der sagt, ich will, dass mein Herz, der alles, was in meinem innersten Sein dich widerspiegelt. Und ich danke dir, Gott, dass du siehst, Gott, da, wo wir Baustellen haben, Gott. Und du nimmst uns mit auf diese Charakterschulung Gottes. Und du machst uns dir ähnlicher. Gott, ich danke dir für diese Entscheidungen, die getroffen worden sind. Gott, ich danke dir, Gott, dass du heute daran arbeitest. Gott, dass du jetzt daran arbeitest. Gott, und ich bete, Gott, dass diese Entscheidungen bewahrt sind von dir und deinem Geist. Und Gott, dass du der einzige Platz in unseren Herzen hast. Und ich möchte auch heute Morgen eine andere Gelegenheit geben. Ich glaube, das sind auch Menschen hier, wo ihr sagt, mein Herz ist sehr weit weg von Gott. Vielleicht noch überhaupt nicht in Beziehung mit Gott. Oder noch nie in Beziehung mit Gott. Wir haben so viel über die Fülle unserer Herzen geredet. Und du merkst, dass dein Herz sehr, sehr weit von Gott ist. Was du wissen musst, ist, dass er ist nicht weit von dir. Gott ist ein sehr, sehr lange, lange, harter Weg gegangen für dich. Die Bibel erzählt so viel von alles, was Gott getan hat, nur damit er dich kennen darf. Und damit du ihn kennen darfst. Ganz persönlich. Er hat seinen einzigen Sohn, Jesus, auf die Welt gesandt, um ein fehlerfreies Leben zu leben, damit er dich von deinem fehlerhaften Leben freikaufen kannst. So sehr liebt er dich.